Heute Morgen predige ich über Lukas Kapitel 14, Vers 25 folgende. Lukas Kapitel 14, Vers 25 folgende. Das ist eine Geschichte, die wenige Tage vor dem Tod von Jesus spielt. Er ist auf dem Weg nach Jerusalem. Es zog aber eine große Volksmenge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und seine Schwestern und dazu auch sein Leben hasst, kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mit mir geht, kann nicht mein Jünger sein. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuerst hin und berechnet die Kosten, ob er genug habe zur Ausführung, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht zu vollenden vermag, alle Zuschauer anfangen zu spotten. Dieser Mensch fing an zu bauen und vermochte es nicht zu vollenden. Oder welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, wird sich nicht zuerst hinsetzen und Rat halten, ob er imstande sei, mit 10.000 dem entgegenzutreten, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn aber nicht, so schickt er, während jener noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um Frieden. So nun kann keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Das Salz nun ist etwas Gutes, wenn aber sogar das Salz seine Schärfe verliert, womit soll es wieder kräftig gemacht werden? Es ist weder für das Erdreich noch für den Dünger tauglich, man wirft es hinaus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Eine Frage zu Beginn. Können Sie sich ein Leben vorstellen, in dem man niemand wehtut? Können Sie sich ein Leben vorstellen, in dem man niemand wehtut? Ich kenne so Leute, die das versuchen, möglichst niemand weh zu tun. Das sind dann solche Leute, die den meisten wehtun. Ich muss mich im Leben immer auf die Seite von irgendjemand stellen und damit werde ich automatisch irgendwelche Leute ausgrenzen, abgrenzen, auf deren Seite ich nicht stehe. Wenn ich mich zum Beispiel auf die Seite meines Ehepartners stelle, dann haben alle seine Geschlechtsgenossen in meiner Ehe nichts mehr zu suchen. Auch die eigenen Eltern und die Schwiegereltern haben in dieser Ehe nichts mehr zu suchen. Nicht, dass sie nicht gerne Gäste sein können, aber sie haben nicht mehr hineinzureden. Und da muss mancher sich abgrenzen lernen und wenn er das nicht tut, dann wird er allen wehtun, sich und seinem Partner und den Eltern und wer da so betroffen ist. Wir müssen uns im Leben immer wieder einmal auf die Seite von irgendjemand stellen und dann stellen wir uns automatisch gegen andere, weil wir uns ein Stück weit abgrenzen müssen. In der Geschichte, die wir gerade gelesen haben, fordert uns Jesus auf, uns ganz auf seine Seite zu stellen und sagt, die Beziehung zu mir soll so stark sein, dass ich die Beziehung zu eurem eigenen Ehepartner oder den Eltern oder Kinder oder Geschwistern nur als Distanz bezeichnen kann. Er gebraucht das ganz starke Wort Hass. Ihr müsst eure eigenen Eltern und Geschwister und Kinder hassen. Hass ist ja etwas sehr Negatives, da bringt man Leute auf Distanz. Jemand, den man hasst, begegnet man nicht gerne, man wünscht eben nicht das Beste. Das meint Jesus aber letztlich nicht. Er möchte nicht, dass wir den Eltern Schlechtes tun, sondern eigentlich will er nur sagen, die Beziehung zu mir ist so stark, dass die Beziehung zu allen anderen Personen auf Distanz gerückt wird. Wie sieht es aus? Jesus selbst hatte Distanz zu seinen eigenen Familienangehörigen. Wir wissen, dass Maria seine Mutter war, er hatte Brüder, er hatte Schwestern und die haben alle nicht so ganz begriffen, was er eigentlich wollte. Irgendwann kamen die mal und zu einem Gastgeber, wo er gerade war, klopften und sagten, schick doch mal den Jesus raus, wir wollen ihn mit nach Hause nehmen. Der scheint so ein bisschen überspannt zu sein, so ein bisschen durchgedreht. Und Jesus ging noch nicht mal an die Tür, hat seine Mutter überhaupt nicht begrüßt, die Geschwister auch nicht. Er hat mit ihnen keinen Kontakt aufgenommen, sondern deutete auf die Leute, die um ihn herum saßen und sagten, jeder, der den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Jeder, der den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Interessant ist, was er nicht sagte. Er sagte nicht, dass er auch Vater wäre. Denn einen Vater hat er im Himmel, mit dem setzt er niemand gleich. Er war also auf Distanz zu seiner eigenen Familie, die eigentlich erst nach seinem Tod voll zum Glauben kam an ihn. Später gehörte auch seine Mutter zu seinen Jüngern, auch seine Brüder, zum Beispiel der Jakobus, war ein führender Christ in der Urgemeinde. Es ist oft schwierig, in der eigenen Familie den Weg mit Jesus zu gehen. Warum? Weil da innere Bindungen sind an Familienmitglieder, die man nicht enttäuschen möchte. Wenn aber der Wille des Familienmitgliedes mit dem Willen Gottes nicht in einer Linie liegt, dann gibt es Spannungen und dann muss man sich entscheiden, tue ich jetzt das, was Jesus mir klargemacht hat, oder nehme ich Rücksicht auf meinen Ehepartner oder ein Familienmitglied und gehe irgendeinen Kompromiss ein. Wir wissen, in islamischen Ländern kann es passieren, wenn jemand zum Glauben kommt an Jesus, dass er dann seine Familie abgenommen bekommt. In manchen dieser Länder ist das möglich. Wenn der Mann zum Glauben kommt, dass die Verwandtschaft kommt und sagt, komm Frau und Kinder, ihr gehört nicht mehr zu diesem Verräter, ihr müsst jetzt mit uns gehen. Und dann ist er seine Familie los. Könnte ich als Missionar es mir leisten, jemand zum Glauben zu führen an Jesus, wenn ich wüsste, dass er vielleicht dabei seine Familie verliert? Ich kann die Frage auch umgedreht stellen. Könnte ich es mir leisten, jemand nicht zum Glauben zu führen, wenn ich wüsste, dass er damit kein ewiges Leben bekommt? Ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können, dass so ein technisches Bild von mir, ganz kurz erfunden, hinkt furchtbar, aber es macht ja nichts. Wenn Sie vor sich hier so eine Mauer hätten, das ist eine Tür, und da sind einige starke Kabel, und Sie können sozusagen die Gondel Ihres Lebens, so eine kleine Ein-Mann-Gondel, die können Sie an irgend so ein Kabel hängen oder hängen lassen. Und es ist die Frage, wie lange Sie dann auf diesem Kabel fahren darf. Auf dem einen Kabel steht drauf, Beruf. Das ist ein sehr zuverlässiges Kabel. Auf dem anderen Kabel steht drauf, Partnerschaft, Familie. Auf dem dritten Kabel steht drauf, Ewigkeit mit Jesus. Sie können Ihre Gondel an eines diese Kabel, vielleicht gibt es ja noch mehr, hängen. Wie die Kabel weitergehen, wird durch eine Tür verdeckt. Man sieht nur den Anfang, man weiß nicht, wie lang sie sind. Und dann hängen sie ihre Gondel irgendwo an so ein Kabel und fahren jetzt sozusagen ihre Lebensfahrt an diesem Kabel lang, Beruf, möglicherweise 45 Jahre lang, Beruf. Scheint ein gutes Kabel zu sein, auf einmal ist es zu Ende. Was nun? Stürzt meine Gondel ab? Oh, ich kann sie ja umhängen auf Familie, wenn da noch jemand ist. Dann geht die Gondel mit dieser Fahrt noch länger. Und vielleicht habe ich da auch Schwierigkeiten. Spätestens im Tod würde sie dann abstürzen. Solange dieses letzte Kabel noch da ist, Ewigkeit mit Jesus, und ich noch nicht abgestürzt bin, bildlich gesprochen, kann ich sie immer noch umhängen lassen und dieses Kabel wählen, das ganz bis zum Ziel führt in die Ewigkeit. Mir ist klar, das Beispiel hinkt ein bisschen. Aber wichtig ist, welches Tragkabel oder Seil habe ich eigentlich in meinem Leben und wie lange trägt es mich? Nur 40 Jahre oder 50 Jahre oder die ganze Ewigkeit? Jesus sagte, tritt auf meine Seite, dann wirst du auf der richtigen Seite stehen, auch wenn du im Herzen dann loskommen musst von diesem oder jenem, mit dem du verbunden bist oder nicht nur verbunden, an den du gebunden zu sein scheinst. In Lukas 14, hatte ich ja vorgelesen, steht oben drüber die Geschichte von dem großen Gastmahl, wo ein vornehmer Herr viele Leute einlud zu einem Gastmahl und die haben sich alle entschuldigt, die kamen nicht. Der eine sagte, ich habe eine interessante Arbeit, ich kann nicht kommen. Der andere sagte, ich habe gerade Grundbesitz erworben, ich kann auch nicht kommen. Der dritte sagte, ich habe gerade eine neue Partnerschaft begonnen, du wirst Verständnis haben, dass der auch nicht kommen kann. Es heißt, jeder hatte irgendeine Bindung, die ihn hinderte, diese Einladung nachzugeben. Der eine Arbeit, einer Besitz, einer Partnerschaft. Und dann kamen sie alle nicht. Und das möchte eigentlich Jesus verhindern. Er möchte uns helfen, frei zu sein, zu sagen, ich komme. Ich binde mich nicht an irgendeinen Menschen, sondern an den Sohn Gottes, der mich liebt und sogar sein Leben für mich gegeben hat. Ich denke an zwei berühmte Persönlichkeiten, deren Namen Sie vielleicht kennen, sind schon viele Jahrzehnte tot. Es waren zwei Brüder, der Charles und John Wesley. Ich lasse mal ein Lebensbild über einen von beiden. Beides waren glühende Evangelisten, die so auf der Straße zu den Kohlen- und Bergarbeitern von Schottland und England gesprochen haben, durch die Tausende von Leuten Christen wurden, die ganz große auch soziale Bewegungen ausgelöst haben, im guten Sinne, die bis heute noch nachwirken. Und dann haben beide Brüder geheiratet. Der eine hatte eine glückliche Ehe, ganz harmonisches Familienleben mit Hausmusik und vielem Schönen. Er war wahrscheinlich ein Vorbild für Familienleben, aber als Evangelist tauchte er weitgehend nicht mehr auf. Er war sozusagen jetzt zu Hause vor Anker gegangen. Der andere heiratete auch und hat seiner Braut bei der Trauung etwas sehr Hartes gesagt. Er sagte: Weißt du, liebe Frau, an dem Tag, an dem du mich zum ersten Mal für einen Dienst, von einem Dienst für Jesus hinderst, an dem Tag sind wir geschiedene Leute. Und es geschah schon wenige Tage nach der Hochzeit, dass die Braut ihn hindern wollte, irgendetwas für Jesus zu tun. Er hat sich nicht scheiden lassen, das meinte er nicht, aber er meinte: Ich werde das tun, was Jesus will, auch wenn du an der Stelle vielleicht betrübt bist. Und dann hat er es weitergetan. Seine Ehe war vielleicht nicht so super ideal, aber durch ihn sind noch Tausende von Menschen zum Glauben an Jesus gekommen und es hat Nachwirkungen bis heute. Ich kann mir kein Urteil über diese Brüder erlauben, ich kannte beide nicht. Ich habe es nur einmal so weitergegeben, wie ich es gelesen habe. Jesus ist nie gegen Familienleben, auch nicht dagegen, einen Ehepartner zu lieben. Nur manchmal gibt es Konflikte und dann müssen wir fragen: Herr, was ist dein Wille? Mancher gläubige junge Mensch heiratet einen Partner, der Jesus nicht kennt und steht dann immer in diesem Konflikt. Wohin zieht es mich denn jetzt? Werde ich bereit sein, mit Jesus weiterzuleben? Es fängt schon morgens bei der stillen Zeit an, wo der andere noch im Bett liegt und er vielleicht schon aufstehen möchte. Oder werde ich um des lieben Friedens willen zu Hause ganz viel zurückstecken und meinen Glauben sozusagen unmerklich so in so ganz verdünnten Dosen nur leben? Ich kenne eine Reihe Ehepartner, die ihren Glauben an Jesus ganz zurückgesteckt haben, um in ihrer Partnerschaft nicht unangenehm aufzufallen. Und die dann nach 10, 15 Jahren plötzlich wieder auftauchten und sagten: Da bin ich. Ich will jetzt mit Jesus wieder leben, egal was mein Partner sagt. Dieses Glück auf Erden, was ich mir versprochen hatte, in dieser Partnerschaft ist es nicht geworden. Und dafür habe ich 10 und 15 Jahre Lebensgemeinschaft mit Jesus auf Eis gelegt. Das tut mir sehr leid. Ich möchte mit ihm wieder ganz klar weiterleben. Auch wenn mein Partner mir vielleicht an dieser oder jener Stelle kein Verständnis schenkt. Jesus ist nie gegen Partnerschaft, aber er möchte, dass wir uns ganz auf seine Seite stellen. Und da verwendet er hier dieses Bild des Loslassens. Er sagt: So nun kann keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Ich weiß nicht, ob Sie darüber schon einmal nachdachten. Es gibt in unserem Leben ja Zeiten des Zugewinns und Zeiten des Loslassens. So als kleines Kind gewinnt man im Leben alles dazu. Da kriegt man Spielzeug geschenkt, dann kommt man in die Schule und bekommt Bildung dazu, dann kriegt man ein eigenes Fahrzeug, später mit Motor, am Anfang noch selbst getreten. Dann kommen Partnerschaften dazu, dann kommt ein Beruf dazu, dann kommen schöne Urlaubsreisen dazu, dann hat man vielleicht eine tolle Wohnungseinrichtung inzwischen erworben, vielleicht sogar später eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus, einen Partner ohnehin, kommen vielleicht Kinder dazu, hat eine schöne berufliche Position erreicht. Es gibt so eine Phase, wo man immer dazu gewinnt. Und dann gibt es eine Phase des Loslassens, wo vielleicht eine Tochter oder ein Sohn heiratet und es einem der Eltern, ja, wie soll ich sagen, vielleicht sehr schwer fällt, ihn ziehen zu lassen, noch dazu, wenn er vielleicht weit wegzieht und nicht gerade am selben Ort bleibt. Dann kann es sein, dass man vielleicht irgendwann einmal einen Angehörigen loslassen muss durch den Tod und spürt, wie bitter das ist. Man muss seinen Beruf irgendwann abgeben. Vielleicht kommt sogar der Zeitpunkt, wo man seinen Führerschein zurückgeben muss, weil man gesundheitlich nicht mehr kann. bis dahin, dass man vielleicht am Ende sogar seine eigenen Möbel und seine Wohnung wieder preisgeben muss, um in einem Zimmer zu wohnen, wo man nur noch ganz weniges hat. Eine Phase des Loslassens, und die ist furchtbar schwer. Jesus fordert uns auf, loszulassen. Er sagt, wer nicht allem entsagt, wer nicht lernt, es loszulassen, der ist praktisch an die falschen Dinge gebunden. Nicht, dass wir Mönche werden, die jetzt auf alles verzichten, sondern dass wir es im Herzen loslassen und dann so gebrauchen, als ob diese Dinge Jesus gehören. Der Petrus sagte mal, lieber Herr, wir haben alles losgelassen. Ja, Haus und Familie, was kriegen wir dafür? Und Jesus sagt, in dieser Welt kriegt ihr viele Brüder und Schwestern geschenkt und Äcker und was nicht alles dazu und in der jenseitigen Welt das ewige Leben. Der Petrus sagte, wir haben alles losgelassen und trotzdem hat er Jesus verleugnet. Warum? Er hatte sich selbst nicht losgelassen. Und deshalb wollte er diesen Weg der Lebensgefährdung nicht mit Jesus gehen. Paulus sagte mal, ich bin mit Christus gekreuzigt, ich lebe, aber nicht mehr ich, Christus lebt in mir. Ich bin mit Christus gekreuzigt, ich lebe, aber nicht mehr ich, Christus lebt in mir. Ein Bild dafür, er hat alles losgelassen, auch die Selbstverwirklichung ohne Jesus. Er möchte Christuswirklichkeit erleben. Jesus bringt noch zwei Beispiele hier für Aufbau und Kampf. Er sagt, wie ist das, wenn einer einen Turm bauen will? Wird er nicht erst einen Kostenplan aufstellen, ob er das Ganze auch bezahlen kann, damit er nicht so eine Bauruine stehen bleibt? Oder wenn jemand einen Kampf führen will, wird er überlegen, ob er nicht auch stark genug ist bei diesem großen Gegner? Es gibt viele Bauruinen. Zurzeit wird ja eine in Obertshausen gerade wieder weitergebaut. Freuen wir uns drüber. Die 20 Jahre Bauruine war am Ortseingang, wo einfach gebaut wurde und dann ging es nicht weiter. Ein hässliches Bild. Und so gibt es in unserem Leben Bauruinen auch ganz anderer Art. Da hat jemand irgendetwas angefangen zu tun und plötzlich geht ihm die Luft aus. Er muss es unvollendet stehen lassen. Oder jemand hat vielleicht auch in einer Gemeinde mit großem Enthusiasmus irgendetwas begonnen und der Enthusiasmus verlässt ihn und dann lässt er die Aufgabe hängen und liegen. Sprach mal mit dem Johannes Schürer, Sie kennen alle den Namen oder auch ihn persönlich. Er sagt, auch auf dem Missionsfeld gibt es ganz viele Bauruinen. Da kommen so Missionare, die stampfen mal in 3-4 Jahren irgendwas aus dem Boden und dann fahren sie wieder nach Hause. Und das aus dem Boden gestampfte lassen sie dann da stehen, eine Bauruine, sei es optischer Art oder nur persönlicher Natur. Wenn ich mit meinen eigenen Mitteln baue, mit meinem Enthusiasmus, dann werden viele Bauruinen übrig bleiben. Irgendwo Dinge unvollendet sein. Während Jesus heißt der Anfänger und Vollender des Glaubens, er baut die Dinge auch fertig. Du, wenn ihr euch bitte nachher unterhaltet, wenn wir auch fertig sind, wäre das lieb. Jesus schenkt Anfang und Ende, bei ihm werden die Dinge vollendet. Stellen Sie sich einen Maurer vor, der morgen zu seiner Baustelle geht, morgens zückt er sein Portemonnaie, schaut, oh, ich habe noch 45 Mark einstecken, ob das wohl reicht für all den Zement, den ich heute verarbeiten werde, für all die Steine? Ich weiß es nicht. Dieser Mann wäre dumm, es sei denn, er würde an seinem eigenen Haus arbeiten. Er müsste eigentlich wissen, dass alles Material vom Bauherrn bezahlt wird, nicht von ihm. Und so möchte Jesus, dass wir mit den Möglichkeiten Gottes rechnen und leben lernen, sozusagen mit seinem Baumaterial arbeiten und nicht nur überlegen, was habe ich denn zu bieten und mitzubringen, was dann bald verbraucht wäre. Jesus verpasst hier seinen Anhängern eine kalte Dusche. Ich weiß nicht, wer von Ihnen heute Morgen geduscht hat und wer dabei auch den kalten Hahn aufgedreht hat. Es belebt irgendwo den Kreislauf ein Stück weit. Jesus hatte viele Mitläufer, da waren viele Schlachtenbummler dabei. Ja, da konnte man ja was Tolles erleben, da hat er den geheilt und da hat er Dämonen ausgetrieben und da ist sogar ein Toter aus seinem Grab wieder rausgekrochen und dann kamen die Pharisäer und haben da gekeift und da gab es immer irgendetwas zu erleben. Es lohnte sich, dabei zu sein. Das war spannender als ein Fernsehprogramm. Und diesen Schlachtenbummlern und Mitläufern sagt Jesus, wenn ihr euch nicht auf Distanz bringt zu anderen Bindungen im Leben, die ihr habt, und ganz auf meine Seite tretet, habt ihr gar nichts davon. Dann seid ihr hier an der falschen Adresse gelandet. Gottes Geheimnis ist das Loszulassen und sich an Jesus zu binden. Und manche kommt auch erst dann zum Glauben, wenn er spürt, in meinem Leben musste ich bestimmte Dinge loslassen. Ich denke an jemanden, der in seinem Beruf plötzlich ein Stück weit ans Ende kam, etwas loslassen musste aus gesundheitlichen Gründen und dann sein Leben Jesus anvertraut hat. Wäre er beruflich noch 10, 15 Jahre weitergekommen, hätte er das wahrscheinlich mindestens noch 10, 15 Jahre vor sich hergeschoben oder überhaupt diese Frage nicht geprüft. Nun musste er loslassen und hat sich an Jesus gebunden. Das ist nicht die Voraussetzung, aber manchmal sind Schwächeperioden ein Segen, um nach dem Rufen und Verlangen zu lernen, der stark genug ist, das Leben zu führen und mit Inhalt zu füllen. Jesus vergleicht am Ende die Gläubigen noch mit Salz und sagt, wenn das Salz seine Salzkraft verliert, wird es weggeworfen. Das ist ein Beispiel, was heute nicht mehr zieht, weil heute Salz seine Salzkraft nicht verlieren kann, denn es wird bis zum letzten Körnchen immer noch salzig sein. Aber früher war das Salz wohl chemisch nicht so rein, da waren sicher noch allerlei andere Substanzen dabei, sodass es sein konnte, dass das Salz ausgelaugt wurde und dann nur der Rest übrig blieb und den konnte man dann wirklich wegwerfen. Letztlich will Jesus sagen, wenn in euch diese Kraft der Liebe Gottes erlahmt, dann werdet ihr so fade, dass ich euch als Mitarbeiter nicht mehr gebrauchen kann. Das heißt nicht, dass Leute, die das ewige Leben hatten, es dann verlieren, aber dass er sie als Mitarbeiter zur Seite setzt. Jesus sagt, dass man zu Beginn bei einem Turm die Kosten überschlagen sollte. Ich denke, wenn wir ehrlich sind, muss wahrscheinlich jeder sagen, der Christ geworden ist, dass er zu Beginn seines Christseins nicht wusste, was auf ihn zukommt. Dass er überhaupt keinen Überblick hatte, wie verändert jetzt Jesus mein Leben, was gerät er in Bewegung, was muss ich in Ordnung bringen, was wird mir unwichtig, wo werde ich mitarbeiten. Das hat eigentlich wahrscheinlich keiner von uns überblickt am Anfang. Und ich erinnere mich an diesen und jenen, der sagte, ist auch gut, dass ich nicht wusste, was auf mich zukam, denn wenn ich das gewusst hätte, wäre ich vielleicht im Hintergrund geblieben und hätte mich da nicht so stark engagiert. Jesus löst uns und bindet uns an sich. Und wenn ich das eben sagte, wenn ich gewusst hätte, was auf mich zukam, hätte ich mich vielleicht etwas zurückhaltender verhalten. Es ging dann doch so weiter, dass derjenige sagte, aber ich möchte ganz bewusst mit Jesus weiterleben. Denn er führt mich in der richtigen Weise und löst mich von Beziehungen, die nicht so gut sind. Ich versuche das Ganze zusammenzufassen. Die Einstiegsfrage war, kann man leben, ohne jemand weh zu tun? Die Antwort ist ganz klar, man kann nicht leben, ohne jemand weh zu tun, weil man immer, wenn man auf die Seite von dem einen tritt, automatisch irgendwo sich abgrenzen muss gegen andere. Und wenn ich ganz klar auf die Seite von Jesus im Leben trete, dann werde ich immer auch ein Stück weit abgegrenzt sein zu anderen Beziehungen hin. Jesus fordert uns auf, loszulassen, nicht um Dinge zu verachten oder Menschen, sondern um im Herzen ganz mit ihm verbunden zu leben. Loslassen wäre dann Gewinn. Er bringt dieses Bild von diesem Turm, der so als Bauruine vielleicht stehen bleibt. Wenn wir mit dem Material Gottes bauen im Leben, wird es keine Bauruinen geben, weil sein Material nicht ausgeht. Er fordert uns auf, letztlich Salz zu sein. Das heißt, diese Kraft der Liebe Gottes im Leben auszuleben. Und wir freuen uns, dass er uns weiterführt. Keiner von uns hat überblickt, wie dieses Christsein im Einzelnen verläuft, als er an den Start ging. Aber er kennt die Person, die es überblickt und die ihn heute begleitet, Jesus. Hab Dank, Herr Jesus Christus, dass du selbst alles losgelassen hast, als du Mensch geworden bist. Hab Dank, dass du am Kreuz für uns eingetreten bist. Hab Dank, dass du uns aufforderst, auf deine Seite zu treten im Herzen und dass du jeden von uns ermutigst, mit dir durchs Leben zu gehen und die Bindung an dich in Liebe immer mehr zu verstärken. So loben wir dich. Amen.